Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und mit Willy Brandt, mit Wolfgang Tillmanns, mit Alexandra Piritsch, mit Arif Keles. Alle kommen sie vor in dieser Fazitausgabe. Berühmtheiten, weniger berühmte, bislang Unbekannte. Wolfgang Tillmanns stellt sein neues Popalbum vor, das kann der Fotograf nämlich auch. Eine neue ARD-Serie verarbeitet die Guillaume-Affäre, die vor 50 Jahren zu Brandts Rücktritt führte. Und klar, wir sprechen auch über die Döner-Diplomatie unseres Bundespräsidenten, der ja derzeit in der Türkei unterwegs ist. Und damit herzlich willkommen.
Ich habe ein Telefonat vom Bundespräsidialamt bekommen, dass ich zur Reise eingeladen möchte, dass ich meinen Döner in Berlin produzieren soll und nach Istanbul bringen soll und den Gästen hier anbieten soll. Und da war ich natürlich stolz und das war natürlich eine Ehre, habe ich nicht zweimal überlegt.
Ja, da hat er nicht zweimal überlegt, der Dönerbudenbesitzer Arif Keles. Andere im Bundespräsidialamt aber offenbar auch nicht, denn die Geschichte mit diesem 60 Kilo schweren Dönerspieß, den Bundespräsident Steinmeier mit in die Türkei brachte, ist ziemlich schief gelaufen, zumindest in den sozialen Medien, wo man sich fragt, ob er den Japanern dann nächstens wohl Sushi mitbringt. Eine Lachnummer, die zumindest als Bild von diesem Türkei-Besuch, dem ersten übrigens in seiner 7-jährigen Amtszeit erhalten bleibt. Die zwischenmenschlichen und zwischenkulturellen Beziehungen beider Länder sollten, so Steinmeier, zum Ausdruck gebracht werden. Man feierte immerhin das 100. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Die Beziehungen stehen allerdings bekanntlich nicht zum Besten. Und so ist es vielleicht auch zu erklären, dass es Proteste gab und dass der deutsche Bundespräsident den türkischen Präsidenten Erdogan erst morgen am letzten Tag der Reise treffen wird. Beobachtet für uns vom Kulturjournalisten Ingo Arendt, der in der Türkei vor Ort ist derzeit. Ingo, hat Steinmeier eigentlich außer dem Dönerspieß noch andere Geschenke im Gepäck gehabt, über die jetzt gar nicht geredet wird?
Ich hoffe, er hat noch eins, das die negative Wirkung des Dönerspießes ein bisschen kompensieren kann. Ich weiß es allerdings nicht. Es ist nichts kommuniziert worden. Dazu ist drang nichts nach außen. Solche Geschenke auf Staatsbesuchen haben ja einen hohen Symbolgehalt. Und was diesen Dönerspieß anbetrifft, da würde ich auch sagen, er war sicher nicht gut beraten, mit dem Teil hier aufzutauchen, weil er, Sie haben es ja angedeutet, den deutsch-türkischen Kulturaustausch, die deutsch-türkische Verbindung eigentlich auf ein Stereotyp reduziert hat, von dem er eigentlich geglaubt hat, dass es längst überwunden ist. Er würde ja, Steinmeier, beim Staatsbesuch in Italien auch nicht mit einer Pizza auftauchen. Er wurde zwar sicher falsch verstanden in der Türkei, er wollte ja sagen, dass es eine spezielle, eben nur von deutschen MigrantInnen erfundene Variante des Gerichts gibt, diesen Döner im Brot. In Tarapya tauchte er aber dann eben mit dem originaltürkischen Spieß auf. Mhm. Und für das enge Verhältnis, das er demonstrieren wollte, diesen Austausch und die Innigkeit des Verhältnisses, da hätten sich sicher andere Symbole angeboten.
Ja, so kann es daneben gehen. Wie sah denn die Choreografie dieser Reise sonst aus?
Es war kein richtiger Staatsbesuch im protokollarischen Sinne, sondern ein Besuch. Trotzdem war die Reise sehr, sehr symbolisch angelegt. Erste Station war ja der berühmte Bahnhof Sirkeci am Goldenen Horn, unweit der Hagia Sophia, wo die türkische Arbeitsmigration nach Deutschland begann. Den hat auch noch ein preußischer Architekt namens Jasmund erbaut. Es stand die Kulturakademie Tarapya auf dem Programm als Tribut an die Kulturszene, samt nachfolgendem Besuch im Museum der Unschuld von Orhan Pamuk im Stadtteil Cihangir in Istanbul. Überhaupt spielt Kultur eine wichtige Rolle. Er wird von vielen Kulturschaffenden begleitet, von dem Schriftsteller Dinçer Gücüyeter, dem Schauspieler Adnan Maral und dem Berliner Döner-Imbissbetreiber Arif Keles, den wir eben gerade gehört haben. Dann ist Solidarität auf dem Programm. Er ist in Gaziantep, besucht Erdbebenopfer im Südosten und eine Schule dort und wird also morgen eben Erdogan in Ankara treffen. Also das ist eine sehr durchdachte Mischung aus Politik und Kultur. Aber dafür, dass die Reise die engen deutsch-türkischen Beziehungen demonstrieren sollte, demonstriert das eigentlich eher das Gegenteil. Also die Zivilgesellschaft zwischen der Türkei und Deutschland, die ist wahnsinnig aktiv, trifft sich ständig quasi. Die staatliche Ebene glänzt aber eigentlich eher mit Abwesenheit.
Und einen Anteil an dieser generell schwierigen politischen Großwetterlage hat wohl auch der Gaza-Krieg.
Ja, also das muss man sagen. Der Schatten von Gaza ist hier allgegenwärtig. Ich habe auch gestaunt, als ich hier Anfang Februar nach Istanbul kam. Wer durch die Stadt geht, sieht unglaublich viele Palästina fahren. Und auch dieser Spruch Israel Bebek Kateli, Israel Babykiller, ist als Graffiti, also überall auf Häuserwänden präsent. Und Präsident Erdogan hat ja auch vom Kurzen den Hamas-Führer empfangen und zum Tod seiner zwei Söhne kondoliert. Trotzdem muss man sagen, das ist auffällig, dass die Stimmung in der Kunst- und Kulturszene einhellig pro-palästinensisch ist, keineswegs eben nur bei Aktivistinnen und Studentinnen. Und dazu kommt auch noch das Entsetzen über das, was als zunehmende Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit in Deutschland gesehen wird. Und das ist offensichtlich den Machern dieser Reise nicht so ganz bewusst gewesen. Insofern waren sie natürlich überrascht, dass bei dieser Station am Bahnhof Sirkeci dann eben die Genozid- und Mörderrufe kamen. Heute Nachmittag gab es auch eine Demonstration am zentralen Taksimplatz von dem deutschen Generalkonsulat, offenbar friedlich verlaufen, wie ich bis jetzt gehört habe. Und auf diese Vorwürfe kam eigentlich von deutscher Seite keine Reaktion.
Wie hat denn Steinmeier diese deutsch-türkische Freundschaft in seinen Auftritten bislang thematisiert?
Ja, er hat sie natürlich beschworen, wortreich, und darauf hingewiesen, wie wichtig diese Reise ist. Trotzdem muss ich sagen, hat mich seine Rede in der Kulturakademie gestern Abend doch etwas irritiert, weil ich sie etwas unkritisch fand. Es gab so einen leicht herablassenden Subtext, als er sagte, dass Deutschland über die emigrierten Architekten beispielsweise im Zweiten Weltkrieg die Türkei geprägt hätten. Das stimmt einerseits, weil es gibt eine große Empfindlichkeit der Türkinnen, und wenn es auch nur um die leiseste rhetorische Andeutung von Dominanz von außerhalb geht. Also das war keine glückliche Formulierung. Und eine ganz andere Sache, als Stipendiat der Kulturakademie gehe ich hier ja jeden Morgen am deutschen Soldatenfriedhof, der auf dem Gelände hier platziert ist, mit seinen über 600 Gräbern spazieren, direkt neben der Residenz von Präsident Erdogan übrigens. Und dass Deutschland und die Türkei im Ersten und Zweiten Weltkrieg auf der falschen Seite der Geschichte standen, inklusive Genozid an den ArmenierInnen, kam in Steinmeiers Rede eigentlich gar nicht vor. Stattdessen hat er also diese ewig deutsch-türkische Freundschaft beschworen, als ob das so ein unhinterfragbares Essential wäre. Also das war auch nicht sehr glücklich.
Also mehrere Irritationen. Ein deutscher Staatsbesuch, wie gesagt, nach sehr langer Abstinenz und deshalb auch sicher unter besonderer Beobachtung. Unter Beobachtung auch der türkischen Kunst- und Kulturszene, oder geht das an der vorbei?
Natürlich, wie in jeder Kunst- und Kulturszene, in jedem Land betrachtet man die staatliche Ebene mit einer gewissen Distanz und erwartet sich aber doch natürlich auch trotzdem, dass das als Signal genutzt wird, die deutsch-türkischen Kulturbeziehungen zu verbessern, die eben natürlich auch unter dem autoritären Regime von Herrn Erdogan gelitten haben. Was diesen Austausch anbetrifft, hat die türkische Kunst- und Kulturszene gar nicht so ganz übertriebene Erwartungen jetzt, denn die Verbindungen sind ja sehr eng und es gibt wahnsinnig viele Kooperationen nach Deutschland. Das Wichtigste, was ich höre, was jetzt eigentlich erwartet wird, ist der Wunsch, dass die derzeit unfassbar restriktive deutsche Visapraxis für türkische Kulturschaffende zu lockern wäre. Dazu gab es aber auch nichts zu hören vom Bundespräsidenten.
Morgen dann die abschließende Begegnung zwischen Erdogan und Steinmeier. Was ist davon zu erwarten?
Ja, dass Steinmeier nun erst zum Schluss Präsident Erdogan in seinem berüchtigten Tausend-Zimmer-Palast in Ankara trifft, ist jetzt als politisches Symbol aufgebauscht worden in der deutschen Presse, als Parteiname für İmamoğlu, eben diesen Bürgermeister von Istanbul. Ich würde da nicht allzu viel rein interpretieren, weil solche Besuche doch Monate im Voraus geplant werden. Ich glaube, erst wenn er ähnlich deutlich würde gegenüber Präsident Erdogan, wie seinerzeit Bundespräsident Joachim Gauck vor 10 Jahren, dann könnte man ihm derlei symbolische Interessen unterstellen. Steinmeier ist aber bekanntlich nicht der Mann für scharfkantige Auftritte und es ist auch kaum zu erwarten, dass er morgen beim Besuch beim türkischen Präsidenten darauf aufmerksam machen wird, dass heute zum Beispiel 8 kurdische JournalistInnen wegen angeblichen Terrorverdachts verhaftet worden sind.
Der Kulturjournalist Ingo Arendt, derzeit Stipendiat in der Türkei, über den Besuch des Bundespräsidenten Steinmeier dort. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Frau Schwarz.
Ist ja so eine Sache, wenn es zwischen einer Frau und einem Mann sozusagen keine Geheimnisse mehr gibt.
Das sagt, Sie haben die Stimme erkannt. Willy Brandt, der einstige SPD-Bundeskanzler, die vielleicht ikonischste Figur der deutschen Politik. Ein Politiker, der für das bessere Deutschland stand, der mit seinem Kniefall in Warschau das sicher schönste Symbolbild deutscher Politik in die Welt geschickt hat. Vor 50 Jahren, am 6. Mai 1974, trat Willy Brandt zurück. Auslöser war die Guillaume-Affäre. Günther Guillaume, Brandts engster Vertrauter, entpuppt sich als Spion der DDR und wird am 24. April zusammen mit seiner Frau festgenommen. Es ist eine Geschichte, an der sich der Kalte Krieg, Brandts Ostpolitik und die politischen Intrigen aufschlüsseln lassen. Jetzt in eine neue vierteilige ARD-Serie gegossen, die also pünktlich zum Jahrestag in der Mediathek startet. Willy, Verrat am Kanzler von Jan Peter und Sandra Neumann, erzählt ausschließlich aus der Perspektive von Frauen. Mein Kollege Matthias Dell hat es bereits gesehen. Matthias, eine weibliche Perspektive auf diesen doch fast 100% männlich dominierten Politikbetrieb von damals. Da fragt man sich sofort, wer sind denn diese Frauen, die da involviert waren? Gab es die überhaupt?
Es gab die natürlich. Man muss ja auch sagen, dass dieses männliche Bild, was wir haben, auch eine Realität von Verdrängung ist. Das hat man ja auch in anderen Filmen schon gesehen. Wenn man guckt, das würde ich sagen, wer sucht, der findet. Also man findet zum einen Zeitzeuginnen aus dieser Zeit und man kann natürlich auch um sich Geschichte, um sich deutsch-deutsche Verhältnisse, um sich Datenübermittlung, wie das bei den Spionen ja der Fall war, erklären zu lassen, kann man sich ja auch einfach weibliche Expertinnen holen. Zum Beispiel, das habe ich mal in Ton rausgesucht, das ist sehr schön gemacht am Anfang, wie nämlich auch erstmal recht spannend erzählt wird, man überhaupt auf die Spur von den Guillaumes gekommen sind. Und da hat eben ein Geburtstagsgruß aus der DDR, der Stasi, an das Paar kodiert eine Rolle gespielt, der dann eben dazu führte, dass man irgendwie die Person, um die es ging, zuordnen konnte. Und das erklärt Juliane Krämer, die Professorin für Kryptographie und Datensicherheit in Regensburg ist.
Die Tatsache, dass die Stasi Geburtstagswünsche geschickt hat, hat der BRD enorm dabei geholfen, Agenten später zu identifizieren.
Das allgemein Menschliche ist gefährlich in so einem Geschäft. Solchen gesellschaftlichen Konventionen sagt man besser Ade. Unnötiges Risiko.
Der zweite Teil war jetzt die Ex-Spionin Lilli Pöttrich, also auch eine weibliche Figur, die da aus Erfahrung erzählt. Und eindrucksvoll war für mich, wie die Journalistin Heli Ihlefeld, die damals mit Brandt befreundet war und auch Sex hatte, das aber eben beschreibt und darauf insistiert, dass sie keine Geliebte gewesen ist, die gewartet hat, sondern dass das eher sowas ist, was sich ergeben hat. Man würde vielleicht heute sagen Freundschaft plus oder Situationship, aber das ist eben auch eine andere Perspektive, wenn man die Frau dann hört.
Diese Geschichte ist ja schon öfter erzählt worden. Die Geschichte um die Guillaume-Affäre. Sandra Naumann und Jan Peter, das sind ja quasi so TV-Spezialisten für die deutsche Geschichte. Wie haben die beiden das denn jetzt umgesetzt?
Also neben dieser weiblichen Perspektive sticht auf jeden Fall heraus, dass sehr gutes Archivmaterial herausgesucht worden ist. Und das ist auch, wenn man jetzt die Arbeit von Jan Peter und Sandra Naumann kennt, die war zum Beispiel gemeinsam an der Netflix-Doku über den RAF-Mord an Rohwedder. Da war auch unglaublich tolles, selten gesehenes Material drin. Und man hat das ja am Anfang gehört, dieser eine Ton, den wir gespielt haben, wo Brandt irgendwie auf tatsächlich Heli Ihlefeld zuläuft und dann diesen Satz sagt mit den Männern und den Frauen Geheimnissen. Ein total banaler Satz, der aber in dem Kontext, in dem hier erzählt wird, wo es plötzlich um Frauen und Brandt geht, plötzlich Bedeutung entfaltet. Und das ist schon eine Qualität, solche Sachen dann zu finden und auch so zu montieren, dass sie eben Sinn ergeben. Und bei den Guillaumes ist natürlich der Vorteil, dass die Stasi ja diese großen Stars dann dokumentiert hat. Die haben auch später noch Interviews gegeben. Da ist also auch Material da, mit dem deren Perspektive erzählt werden kann.
Und führt dieser neue Zugang dann auch zu neuen Erkenntnissen?
Ich würde sagen, ja, allein schon, wenn man sich Guillaumes anguckt, dann denkt man ja immer, Günther Guillaume war der, der ganz nah dran war, der Assistent von Brandt. Aber eigentlich beschreibt auch der Film, und das ist dann historisch gerecht, dass Christel Guillaume, die Frau, die eigentlich fittere gewesen ist und die dann irgendwann auch, als sie schon im Westen waren, die sind ja in den 50er Jahren so rüber, scheinbar vor Mauerbau rübergegangen, dass die dann in die DDR fährt und sagt, ich will der Chef dieser Mission werden, weil er war de facto der Chef, weil sie eigentlich damals schon in der SPD drinne war, die Karriere gemacht hat, durch die er erst eingestiegen ist. Also auch da wieder so ein Bild, dass praktisch die Frau die Arbeit macht und der Mann hat es dann leichter, weil natürlich irgendwie Brandt dann auch meistens Assistenten hatte. Eine andere Sache ist, dass am Ende der Affäre, Guillaume hatte ja auch ganz viele Beziehungen zu Frauen, Marie-Louise Müller, eine Sekretärin von Egon Bahr, an die Presse durchgestochen wird, dass sie seine Geliebte war und dann eine miese Kampagne entsteht und damit auch ein Opfer.
Da waren dann so Schlagzeilen wie, wo er nicht war, war seine Geliebte. Also man hat so insinuiert, dass sie im Grunde mitgespitzelt hat. Und darunter hat sie so gelitten, dass sie sich tatsächlich das Leben genommen hat. Da war sie gerade 28 Jahre alt. Wegen dieser Scham, die sie empfunden hat, dass sie da des Geheimnisverrats bezichtigt wurde. Und das ist tatsächlich also eins der ganz großen Opfer dieser Affäre, aber eben leider auch eins, das eben nicht im Licht steht.
Muss ich auch sagen, aus meiner Erfahrung mit den ganzen Sachen, die ich darüber gesehen und gelesen habe, habe ich von Marie-Louise Müller nie gehört.
Mhm. Sex Sells, also ist das auch ein Vierteiler, der eben beleuchtet, was bislang noch nicht so viel beleuchtet wurde, nämlich viel Affären, nicht nur die Guillaume-Affäre, sondern die auch zwischen Männern und Frauen?
Auf eine allen Weise ja. Also ich würde sagen, das ist ja auch eine Erklärung dafür, dass Brandt eigentlich aus anderen Gründen zurückgetreten ist, weil eigentlich die Verantwortung bei Genscher und den Behörden lag, dem Innenminister, die praktisch diesen Spion von ihm wussten und ihn trotzdem bei Brandt belassen haben. Also das ist ja so die Lesart, die auch nicht neu ist, aber die damit zu tun hat, dass dann vor allen Dingen Brandt in den Fokus der ganzen Beschäftigung geriet und seine Verhältnisse zu Frauen. Gleichzeitig würde ich sagen, erzählt die Serie damit etwas, was ganz wichtig ist bei Brandt, nämlich das, ich sage erstmal, Begehren, was ihm von ganz vielen Menschen damals entgegengeflogen ist, weil er eben so eine ungewöhnliche und hoffnungsverbreitende Politikfigur gewesen ist.
Mhm. Die Töne, die wir gehört haben, die rufen bei mir sofort so ein Bild von Talking Head hervor. Ist es eine Serie, die eben neben diesen Originalschnipseln eben dann doch auch so konventionell gemacht ist, dass da die Menschen, die was zu erzählen haben, vor die Kamera gesetzt werden und dann wird es danach mit Musik unterlegt?
Das ist wohl so, wobei ich sagen würde, die Musik ist gut, die Musikauswahl, und es ist schon sehr durchdacht, wie die Leute da in dieses Setting neben das Archivmaterial gesetzt worden sind.
Matthias Dell über den ARD-Vierteiler Willi, Verrat am Kanzler von Jan Peter und Sandra Naumann. Ab sofort in der Mediathek zu sehen und ab 6. Mai, also dem 50. Jahrestag von Willy Brandts Rücktritt, im Fernsehen. Dankeschön.
Bitte sehr.
Wolfgang Tillmanns zählt zweifelsohne zu den wichtigsten Künstlern der Gegenwart. Als erster Fotograf und Nicht-Brite hat er ja 2000 den renommierten Turner Prize gewonnen, so etwas wie der britische Nobelpreis für Kunst. Und mit künstlerischen Aktionen hat er sich auch immer wieder politisch engagiert, rief mit einer Plakatkampagne zur Europawahl auf. Und vor wenigen Tagen hat er 50.000 Euro an die SPD in Sachsen gespendet, als Zeichen für die Demokratie, wie er der Süddeutschen Zeitung sagte. Jetzt bringt Wolfgang Tillmanns sein zweites Album raus, denn wer es noch nicht wusste, er macht auch Musik, und zwar schon seit den späten 80er Jahren. Build From Here heißt dieses Album, über das Christoph Möller mit dem Fotografen gesprochen hat.
There's more that connects us than divides us.
Es gibt mehr, das uns verbindet, als uns trennt. Ein typischer Satz auf Build From Here, diesem neuen Album von Wolfgang Tillmanns. Mit Botschaften kennt sich der Künstler aus. Er hat gegen den Brexit gekämpft und sich für Europa stark gemacht. In seiner Musik ist er weniger aktivistisch. Es geht um die Zwischentöne. Einen politischen Anspruch gibt es aber trotzdem.
Also ich habe meine Arbeit von den 90er Jahren an gefangen, immer als komplett verwoben mit Gesellschaft und Politik angesehen.
We are fabric, we are fibers, interlacing, percolating, germinating, holding together in an endless sea of change.
Mir persönlich war wichtig, eben nicht als Politikkünstler gesehen zu werden,
sagt Wolfgang Tillmanns. Sein politisches Bewusstsein hat sich noch nie am einzelnen Menschen erschöpft, an der einzelnen Geschichte, sondern hat immer potenziell alle Menschen im Blick. Auch auf Build From Here gibt sich der 55-Jährige als Beobachter der Gegenwart, etwa wenn er im Song We Are Not Going Back gegen Geschichtsrevisionismus ansingt.
We are not going back.
We are not going back kommt einfach von einem Gefühl von Weigerung. Ich will nicht zurück. Ich verweigere mich, zurück in eine Vergangenheit zu gehen, die vielleicht eben nicht so great war für alle Menschen.
Die Botschaften in Tillmanns Musik sind simpel, aber nie banal. Sie werden meist stoisch wiederholt und mit tiefer Stimme vorgetragen. Gesungen wird meist auf Englisch, manchmal auch auf Französisch oder Deutsch.
Grüne Linien, graue Felder, gelbe Seite. Wenn nicht ich, dann du.
Ich mag Sprache, ich mag Worte. Bei meinen Ausstellungstiteln und Bildtiteln, da gibt es entweder ganz sachliche Titel oder es gibt poetische. Und die können auch mal lustig sein oder Wortspiele sein. Und diesen Sinn am Absurden zum Beispiel, den mag ich.
Klanglich sind die neuen Songs inspiriert von elektronischer Popmusik und New Wave, von den Pet Shop Boys oder New Order, aber auch von Krautrock. Es ist ein kindlicher, aber immer poetischer Zugang zu Popmusik. Das macht dieses Album so besonders. Die Songs stammen aus verschiedenen Jahren. Sie wirken vielleicht etwas zusammengewürfelt, wie ganz unterschiedliche Fotos an den Wänden eines Ausstellungsraumes. Und wie Tillmanns Fotografien oft erst auf den zweiten Blick ihre ganz eigene Magie entwickeln, so geht es einem auch mit seinen dreiminütigen Popsongs. Sie laden dazu ein, genau hinzuhören, nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die politischen Herausforderungen der Gegenwart. Klare Grenzen zwischen Pop und Kunst zu ziehen, das braucht einer wie Tillmanns dabei nicht.
Ich meine, eine Kunst, die den Moment trifft und beschreibt und damit Menschen sich verbinden können, sich damit nicht allein fühlen können, da sich rein projizieren können, das ist ja eigentlich auch Pop.
I want to try it all, taste it all. Will you be here?
Built From Here, das zweite Album von Wolfgang Tillmanns, erscheint am Freitag und Christoph Möller sprach mit ihm darüber.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Die Schriftstellervereinigung Pen America hatte eigentlich in wenigen Tagen eine Preisverleihung geplant. Doch vor kurzem hatten 30 Autorinnen und Autoren ihre nominierten Werke zurückgezogen. Sie kritisieren, das US-amerikanische Penn-Zentrum habe es versäumt, palästinensische Schriftsteller im Gazakrieg zu schützen. Nun ist die Übergabe der Auszeichnungen komplett abgesagt. Vom Penn heißt es dazu, man respektiere, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihrem Gewissen gefolgt seien. Man bedauere aber, dass man deren außergewöhnliche Arbeiten nun nicht ins Rampenlicht stellen könne. Einige Autorinnen und Autoren werden dennoch geehrt, aber abseits der feierlichen Zeremonie. Stefan Bachmann will in seiner Zeit am Wiener Burgtheater vor allem eine, Zitat, gewisse Humorlosigkeit überwinden. Das kündigte der neue Direktor bei der Präsentation seines ersten Programms für das österreichische Traditionshaus an. Die übliche Kurzbezeichnung Burg wecke Assoziationen zur feudalen Geschichte des ehemaligen kaiserlichen Hoftheaters, meinte Bachmann und betonte, die neue Burg, geschrieben in großen Lettern, sei offen, spielerisch und ein Raum für Perspektivwechsel. Wie zum Beweis plant Bachmann unter anderem die Uraufführung eines feministischen Textes über Kaiserin Sissi. Drei Inszenierungen nimmt der frühere Leiter des Schauspiels Köln von dort mit. Außerdem wechseln 10 Darstellerinnen und Darsteller mit ihm nach Wien. Als Gäste aus Deutschland holt er bekannte Gesichter wie Martin Wuttke und Joachim Meyerhoff. Michael Koskuna galt in der Jazzszene als Legende. 3 Grammys hat er gewonnen und das Label Mosaic Records mitbegründet. Nun ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Das kleine Unternehmen hat sich auf Gesamtausgaben einiger der einflussreichsten Jazzmusikerinnen und Musiker spezialisiert und beispielsweise die Werke von John Coltrane, Tina Brooks, dem Nat King Cole Trio und Miles Davis aufgelegt. Auch für Blue Note Records produzierte Koskuna zahlreiche Alben. Eine Gitarre, die früher von John Lennon gespielt wurde und lange als verschollen galt, ist in Großbritannien auf einem Dachboden wiederentdeckt worden. Das 12-seitige Instrument vom Typ Hootenanny des deutschen Herstellers Framus ist auf etlichen Bildern von Studio-Sessions für das Album Help und auch in dem gleichnamigen Beatles-Film aus dem Jahre 1965 zu sehen. Sie soll jetzt beim Auktionshaus Julian Auctions in New York Ende Mai unter den Hammer kommen. Der Schätzpreis liegt zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar. Der Geschäftsführer des Auktionshauses sagte, dieses außergewöhnliche Instrument zu finden sei wie einen Rembrandt oder Picasso zu finden. Die Gitarre soll auf Umwegen auf den Dachboden im südlichen England gelangt sein, wo sie mehr als 50 Jahre lang lag. John Lennon hatte sie 1965 dem Musiker Gordon Waller geschenkt, der sie an seinen Manager weiterreichte. Dessen Erben fanden sie nun auf dem Dachboden eines Hauses.
Acht Titel haben es auf die Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises geschafft, die heute veröffentlicht wurde. Acht von insgesamt 225 Einreichungen. Wer das Rennen macht, kann sich gute Verkaufszahlen erhoffen. Doch auch so eine Nominierung steht einem Titel gut. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner und mein Kollege Christian Rabhansel aus der Sachbuchredaktion ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Christian, ich frage jetzt erstmal, wie erwartbar ist denn diese Liste? Sind Sachbücher zu den drängenden Themen der Gegenwart nominiert?
Also auf den ersten Blick absolut, ja. Das fängt an bei B ganz vorne. Jens Beckert, Verkaufte Zukunft. Das ist ein Klimabuch darüber, also nicht das x-te Buch, das die Klimakrise erklärt, sondern darüber, warum wir, obwohl wir eigentlich alle wissen, was zu tun ist, es trotzdem nicht richtig umsetzen. Also von B bis Z wie Zimmermann, Moshe Zimmermann, Niemals Frieden, Israel am Scheideweg. Also ein ja wirklich konstruktives Buch, das versucht, beide Seiten zu beleuchten, die Historie zu erklären und einen Plan für die Zukunft zu entwerfen, was ich eine Meisterleistung finde. Das Buch ist ja immerhin nach dem 7. Oktober erschienen. Also das heißt, da sind wirklich so die ganz großen Themen drauf und ich hatte fast den Eindruck, weil ich war wirklich gespannt, wie schafft die Jury das in einem Jahr, in dem so viel parallel passiert, irgendwie diese Themen da unterzubringen. Die haben fast so eine Checkliste gemacht. Ja, also Nahost-Erklärbuch, check. Klimabuch, check. Buch zum Zustand der Demokratie, auch check. Christina Morina ist nämlich nominiert über die demokratischen verpassten Chancen der Wiedervereinigung hat sie ein Buch geschrieben. Es gibt auch noch ein anderes Debattenbuch. Das heißt, da sind auch verschiedene Positionen vereint irgendwie auf dieser Liste, was ich sehr schön finde. Und letztes Checkhäkchen. Wir sind natürlich im Kantjahr. Ne? Ja, gestern, klar. 300. Geburtstag. Da war ich auch gespannt. So viele Neuerscheinungen. Was picken die heraus? Also auch da natürlich ein Check.
Also die großen Themen, die uns gerade sehr beschäftigen, die aktuellen Themen scheinen vertreten. Eines wurde jetzt aber nicht genannt, nämlich der Krieg Russlands in der Ukraine. Da könnte man sagen, ja, war vielleicht auch schon letztes Jahr auf der Liste.
Das sicherlich, das hat so dieses Thema Freiheit und natürlich auch die Ukraine hat das in den letzten Jahren schon auch sehr geprägt. Tatsächlich, dieses Häkchen würde fehlen. Ich finde aber trotzdem, das ist eine große Leistung, wie die da schaffen, auf dieser nominierten Liste Bücher zusammenzuführen, die eigentlich die Fakten liefern, damit wir an den aktuellen Debatten wirklich sinnig teilnehmen können. Und was sich noch so als roter Faden durchzieht, ist, man merkt, wie wichtig der Jury die gute Machart der Bücher ist. Das heißt, das sind wirklich, die hat ein Händchen bewiesen für Titel, die gut geschrieben sind. Und das ist jetzt nicht so selbstverständlich, wie das vielleicht klingt. Es gibt ganz wichtige und relevante Sachbücher im deutschsprachigen Raum, die trotzdem ganz grauenhaft schlecht geschrieben sind und man sich wirklich durcharbeiten muss. Die sind eigentlich durch die Bank gut geschrieben, würde ich sagen. Was auch daran liegt, dass der Sachbuchpreis ja ganz dezidiert drei Sachen auszeichnet. Eine gute Recherche, eine eigene Idee und eben eine gute Darlegung. Und die Jury sagt auch, wir sind ein Sachbuchpreis und kein Fachbuchpreis. Und das ist dem deutlich anzumerken.
Und diesen Ruf hatte ja zumindest jahrelang das deutsche Sachbuch auch ein bisschen, dass es zu akademisch ist.
Das stimmt.
Andererseits finde ich es vielleicht auch ein bisschen schade, dass für Abseitiges dann ja doch anscheinend nicht so richtig viel Platz ist. Dabei brauchen wir diese Beschäftigung doch auch, die Beschäftigung mit Fragen, die nicht sofort auf der Hand liegen.
Ja, die habe ich jetzt natürlich ein bisschen vorhin unterschlagen. Also es gibt schon noch andere Titel. Es gibt zum Beispiel ein Buch über Müll, eine schmutzige Menschheitsgeschichte. Es gibt ein Buch über Nofretete, also deren globale Karriere. Und das finde ich zum Beispiel ein Buch, da was es wirklich sehr schön zeigt, wie ein ansonsten oft akademisch geführter Diskurs rund um ja westliche Aneignung und dergleichen, wie das ganz, ganz plastisch und schön dargestellt wird. Das heißt, irgendwie, das ist was für Kunstliebhaber, aber es hat eben auch diesen politischen aktuellen Bezug. Oder eben, ja, auch das Kantbuch, natürlich hat das auch seine Gegenwartsbezüge. Und da würde ich sagen, da sind schon auch noch randständigere, das ist jetzt mit großen, dicken Anführungszeichen, aber auch die randständigeren Themen, die nicht auf den ersten Blick unbedingt drauf gehören, sind mit dabei.
Der Deutsche Sachbuchpreis ist im Vergleich zum Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse ja noch relativ jung. Mhm. Gibt es da eigentlich deutliche Abgrenzungen?
Ich finde, die sind sehr unterschiedlich positioniert. Also Leipzig, der Preis wird seit 20 Jahren jetzt vergeben. Der Deutsche Sachbuchpreis ist gerade mal 4 Jahre alt. Und ich habe den Eindruck, dass auch der Deutsche Sachbuchpreis mit seiner Ausrichtung auf das gut lesbare Buch, das die Fakten für aktuelle Debatten liefert, auch den Leipziger Preis verändert hat, dass die sich immer mehr in Richtung Überraschendes, Ungewöhnliches, ich würde sagen manchmal auch etwas Willkürliches verschieben. Das heißt, in Leipzig werden ja auch mal, in diesem Jahr war ein Hörbuch mit nominiert, im letzten Jahr auch mal eine Graphic Novel. Das sprengt manchmal wirklich so ein bisschen die Grenzen und führt dann auch dazu, dass da Titel auf einer Liste stehen, die sich eigentlich nicht ernsthaft vergleichen lassen. Das macht so ein bisschen schwierig, gleichzeitig natürlich auch irgendwie inspirierender. Und jetzt dieser neue, in Anführungsstrichen, Deutsche Sachbuchpreis, der geht eben wirklich einfach danach, was muss ich gelesen haben, um bei den aktuellen Debatten ein bisschen Ahnung zu haben und auch durchaus da so ein bisschen die eingetretenen Wege zu verlassen. Das heißt, da sind auch wirklich neue Gedanken immer mit dabei. Das heißt, das ist eine Liste, die mich ganz klar für die Gegenwart wappnet, weil das die Themen sind, die die Zukunft bestimmen werden.
Christian Raphansel, über die heute veröffentlichte Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises Verleihung ist dann am 11. Juni im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Vielen Dank.
Danke.
Die rumänische Künstlerin Alexandra Piric wurde international so richtig mit der Biennale 2013 bekannt. Immaterial Retrospective hieß die Arbeit. Sie stellte mit Menschen andere Biennale Werke nach. Bis heute balanciert Piric als Performance-Künstlerin zwischen Tanz und visueller Kunst. Man kann das in der neuen Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin jetzt sehen, beziehungsweise man kann Teil der Kunst werden. Täglich findet dort nämlich Live-Aktionen statt. Das Ganze heißt Attune und Simone Reber war für Fazit zugegen.
Einer fängt an, die anderen Tänzerinnen und Tänzer antworten. Bald füllt der polyphone Gesang die ganze Bahnhofshalle. Viele Stimmen in Harmonie. Attune, die raumgreifende Arbeit von Alexandra Piric in der großen Halle des Hamburger Bahnhofs, verbindet Klang, Tanz und Kunst. Menschen und nicht lebende Organismen. Auf einem tönernen Sockel steht eine große Glasschüssel, darin eine Mischung aus Öl und gemahlenem Glimmer. Wenn die Besucherin die grünliche Flüssigkeit umrührt, bilden sich auf der Oberfläche sechseckige Muster. Eine widerstandsfähige Gesellschaft von regelmäßigen Zellen, gleichberechtigt nebeneinander geordnet. Selbst wenn man sie aufmischt, kehren sie schnell zu dieser Formation zurück.
Das sind Prozesse, die sich selbst organisieren. Und mich hat daran besonders interessiert, dass sie Materie sichtbar machen, die zwar nicht lebt, aber sich verhält, als sei sie lebendig.
Auf der rechten Seite blubbert Flüssigkeit in Glaszylindern über den Köpfen des Publikums. In diesen chemischen Gärten gedeihen rote und blaue Gewächse, die mit ihren spitzen Ästen aussehen wie Korallen. Die exotischen Gebilde entstehen aus Metallsalzen. Sie wachsen schnell, leben aber nicht. Zwischen diesen Strukturen, die sich selbst organisieren, agiert das Ensemble der Tänzerinnen und Tänzer. Die Menschen bewegen sich wie ein Schwarm durch die offene Halle. Sie formen kleine Grüppchen, scheinen zu schweben.
Wir haben uns bei einer Bewegung von den Staren inspirieren lassen, von den Vogelschwärmen, die sich am Himmel versammeln. Sie sind in der Lage, diesen kollektiven Organismus zu erschaffen, aber eigentlich tauschen sie nur gegenseitig Informationen aus. Es gibt keinen größeren Plan.
Wie findet der alte Jäger-Mensch ein neues Verhältnis zur Welt, fragt die Arbeit von Alexandra Piric. Attune, das heißt einstimmen, koordinieren, anpassen. Im Hintergrund der Bahnhofshalle hat die Künstlerin eine Sanddüne aufgetürmt. In der Natur auch eine Formation, die sich von alleine bildet und stets verändert. Die Tänzerinnen und Tänzer kämmen den Sand, lassen ihn durch die Finger rieseln. Sie experimentieren mit ihren Körpern, rollen die Düne herab, wälzen sich über den Boden. Sie kriechen und krümmen sich und erproben andere Fortbewegungsarten als den aufrechten Gang.
I think part of my interest in attuning, let's say, human bodies to dynamics of other life forms.
Mein Interesse, menschliche Körper mit anderen Lebensformen in Einklang zu bringen, entstand aus einem politischen Motiv. Ich glaube, wir können etwas lernen. Wir können uns verändern und uns aus unserem biologischen Dilemma lösen. Zum Beispiel gibt es viele Bewegungen, die nicht auf zwei Beinen passieren. Und selbst wenn man seinen Körper nur auf einer anderen Ebene bewegt, hat das kognitive Auswirkungen.
Das Ensemble tritt in Straßenkleidung auf, tanzt zwischen Besucherinnen und Besuchern. Dadurch, so glaubt die Kuratorin Catherine Nichols, entsteht für das Publikum als eigene Erfahrung
die Spürbarkeit auf jeden Fall, die Sinnlichkeit, dass es Körper sind, die in Bewegung sind, mit denen sich Menschen identifizieren können. Man kann sich auch mit denen bewegen im Raum, denen hinterherlaufen, also mit ihnen interagieren. Und dadurch kommt eine andere Art des Verständnisses zustande.
Attune, dieses künstlerische Experimentierfeld, stellt Besucherinnen und Besucher auf die Probe, sensibilisiert die Wahrnehmung in allen drei Dimensionen, weckt die Achtsamkeit gegenüber der Umgebung und fragt nach neuen Möglichkeiten, die Gesellschaft zu formieren. Was Glimmer und Öl kann, sollte den Menschen doch auch gelingen.
Attune von Alexandra Piritsch ab Freitag im Hamburger Bahnhof in Berlin. Live-Aktion täglich zwischen 13 und 17 Uhr, donnerstags zwischen 15 und 19. Und dieser Bericht war von Simone Reber. Morgen in den Feuilletons wird es auch etwas zum Willy Brandt-Vierteiler zu lesen geben, über den wir hier bei Fazit gesprochen haben. Aber nicht nur, wie Ulrike Timm jetzt zusammenfasst in ihrer Kulturpresseschau.
Hören Sie es auch? Die Süddeutsche Zeitung frönt dem Crescendo zum Tag gegen Lärm. Eine ganze Seite beschäftigt sich damit, dass es so laut wie heute wohl nie war und dass Ruhe zwar immer öfter ersehnt, aber immer seltener ertragen wird. Das meint jedenfalls Gerhard Matzig, dem es viel um Ambivalenz geht. Kinder werden oft wie zu laute Laubbläser oder zu laute Sportauspufffanatiker beurteilt, jedenfalls seitens der hochsensiblen Klägerseite, meint er in der Süddeutschen und setzt fort: Es gibt aber auch Menschen, die leiden, wenn sie nichts zum Leiden haben. Vor allem an anderen Menschen, die nicht dauerhaft den Atem anhalten hinter zugezogenen Vorhängen und über trittschallfesten Fußböden. Peter Richter geht nach dem Motto Essen und Brüllen in Restaurants und Bars. Die sind nämlich nicht zufällig immer lauter geworden. Das wurde ganz absichtlich so designt. Aber wenn die Musik das Hauptproblem ist, dann lässt sich das, wenn schon nicht mit Beschwerden, vielleicht am einfachsten mit Trinkgeldern lösen, meint er. Christine Dössel macht Schleichwerbung und lobt ihr Kieser-Studio, das Schweigekloster des Kraftsports, eine Muckibude ohne Mucks. Und der Musikkritiker der Süddeutschen, Helmut Moreau, bringt des einen Lärm, des anderen Wohlklang auf die Formel Wagner oder Schlagbohrer. Er beschreibt, dass zumindest Wagnerianer es als äußerst angenehm empfinden würden, Orchesterlautstärken mit mehr als 120 Dezibel zu erleben. Das entspricht einem startenden Düsenjet in 100 Meter Entfernung. Wer mal in der Nähe eines startenden Düsenflugzeugs stand, weiß, das ist sehr laut. Schmökern Sie sich gerne am Tag gegen Lärm durch die Süddeutsche Zeitung. Wir machen den Abflug und landen in der Taz, inmitten von 38 Millionen Quadratmetern, Küche und Bad. Die NASA plant nämlich eine feste Station auf dem Mond. Buchstäblich koste es, was es wolle. Das Ziel? Zu lernen, wie man in einer anderen Welt lebt. Dabei gäbe es auf Erden doch noch allerhand zu tun, meint wohl nicht nur die Taz und schlägt vor, unsere Rechnungen per Luftpost zum Mann auf dem Mond zu schicken. Ob der drauf hört? Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt hörte unter anderem auch auf seinen persönlichen Referenten Günter Guillaume. leider ein Stasi-Spitzel. Guillaumes Enttarnung war einer der größten Spionagefälle in der Geschichte der Bundesrepublik und einer der Gründe für den Rücktritt Willy Brandts. Ein ARD-Vierteiler erzählt die alte Geschichte jetzt noch einmal neu, ganz aus weiblicher Sicht. Das klingt zunächst einmal, als wäre es eher originell als zwingend, aber tatsächlich spielt diese ganze Guillaume-Affäre vor dem Hintergrund von etwas, was man getrost als Bonner Männerrepublik bezeichnen darf, meint die Süddeutsche und findet den Perspektivwechsel eine erstaunlich gute Idee. Willi verrate am Kanzler, wiederhole nicht nur, was viele ohnehin wissen, und sei doch anfängertauglich. Man muss wirklich nicht viel Wissen mitbringen, lobt die Süddeutsche. Die Frankfurter Allgemeine dagegen findet den Zugang, die Geschichte ausschließlich aus weiblicher Perspektive von Historikerinnen, Journalistinnen, Zeitzeuginnen zu beleuchten, trivial. Vor allem aber, so die FAZ, stimme der Befund, dass Frauen politisch in den 1970ern rein gar nichts zu sagen hatten, nicht. Wer Substanzielles über die Politikerinnen der Bonner Republik und ihren Durchsetzungskampf erfahren will, kann sich mit Thorsten Körners Dokumentarfilm »Die Unbeugsamen« bestens informieren. Einig sind sich FAZ und Süddeutsche Zeitung im Lobgesang auf Shirley MacLaine, die große, so Hollywood-untypische Filmschauspielerin, zu groß, zu wenig kurvig, zu kurzhaarig. Sie brachte einen Hauch Nouvelle Vague ins amerikanische Kino, freut sich die FAZ und die Süddeutsche ruft aus, liebe Mascara Konfetti. Shirley MacLaine wird 90. Glückwunsch.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und gute Nacht.